Im Petrusbrief, 1. Petrusbrief, da redet Petrus vom Evangelium und meint damit schlicht und ergreifend, dass Menschen zum Glauben kommen können, dass Menschen gerettet werden, wie wir das gerade gelesen haben. Und da wird ja schon der Vers angeblendet, der dann danach kommt. Also was folgt daraus, dass uns gesagt wird, dass ein Retter kommt, dass jemand kommt, der uns rausholt aus unserer Existenz, uns rausholt aus unseren Begrenzungen, uns rausholt aus einer ansonsten schon feststehenden Zukunft. Was anderes ist denn sonst ein Retter? Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Okay, also für alle diejenigen, die so das erste oder zweite oder dritte Mal am christlichen Gottesdienst sind, die christliche Gemeinde, die Gemeinde der Christen ist keine moralische Besserungsanstalt, sondern wir glauben tatsächlich, dass das Entscheidende geschieht in der Verbindung, in der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Es beeindruckt Gott erstaunlich wenig, wie wir leben. Das ist so ein bisschen, man kann sich, also wer in einem halbwegs gesunden Elternhaus groß geworden ist, der kennt das. Es beeindruckt unsere Eltern erstaunlich wenig, was wir so tun. Die haben uns trotzdem irgendwie gern. Also es gibt zwar dann irgendwie Streit und irgendwie räum mal dein Zimmer auf und diese hochnotpeinlichen Szenen, von denen man immer wünscht, dass sie nie irgendwo gefilmt werden, geschweige denn veröffentlicht und so. Ne? Aber mal jenseits von diesen Kleinigkeiten und diesen Nicklichkeiten und diesen, na, so irgendwie, so im Grunde, im Tiefsten, ist die Geschichte zwischen Eltern und Kindern nicht eine Frage des Verhaltens, sondern eine Frage von Beziehung. Und das hat natürlich schon ein bisschen was mit Verhalten zu tun. Ne? Also zu sagen, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Eltern, ich rufe sie auch einmal im Jahr an. Ne? Das merken wir, das ist dann so ein bisschen schwierig. Das ist bei Christsein übrigens auch so, das ist ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie denkt, na, ich bin Christ, aber also ich bete auch regelmäßig immer einmal im Jahr oder so. Ne? Also das ist dann auch kompliziert, also diese Beziehungsebene ist schwierig. Aber eigentlich geht es im Kern beim Christsein nicht um einen Verhaltenskodex. Also Petrus redet am Ende vom ersten Kapitel seines Briefes, redet er davon, dass das Evangelium gekommen ist. Wir sind gerettet worden mit und durch Jesus. Und jetzt sagt er, legt nun ab. Also man könnte auch nochmal ergänzen, deshalb. Ne? Legt nun ab. Und jetzt breitet er ja so ein Riesending irgendwie aus. Und also schlicht und ergreifend kann man ja sagen, alles ist da drin. Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, übles Nachreden. Ne? Also was will man mehr? Ne? Das ist irgendwie, das ist schon verhältnismäßig komplett, das ganze Ding. So, und das Erste, was ich heute sagen will, also wir bleiben bei diesem Vers. Ne? Wir werden heute diesen ganzen Vers so lange durchkauen, bis ihr ihn nicht mehr vergesst. Ne? Und in der Hoffnung, dass er irgendeinen dieser Punkte dann bei euch sagt, okay, an diesem Punkt stehe ich gerade und das muss ich jetzt hören. Also das Erste, was wir hören müssen, und das ist für einige vielleicht tatsächlich dann überraschend, Gott will das wirklich. Gott will das wirklich. Es ist Gott nicht egal, wie wir leben. Es ist ihm nicht egal, weil wir ihm nicht egal sind. Es ist Gott nicht egal, wie wir leben. Es gibt einen Gott und er unterscheidet zwischen falsch und richtig. Es gibt einen Gott und dieser Gott wird in der Bibel mit einer Bezeichnung bezeichnet, die klingt so ein bisschen nach Lametta und Goldstaub. Er ist der heilige Gott. Der heilige Gott heißt, dass er Doofes doof findet. Mal so ganz simpel. Er will das wirklich. Es ist nicht so, dass unser Fehlverhalten, die Dinge, die wir irgendwie vermasseln, wie wir mit Leuten umgehen, wo wir Dinge gegen die Wand fahren, wo wir böse sind, wo wir betrügen, wo wir rumheucheln, wo wir neidisch sind, wo wir Übles über andere Leute sagen. Es ist nicht so, dass das Gott im Himmel egal wäre. Nein, es ist ihm nicht egal. Es gibt etwas in Gott, das findet das richtig Mist. Richtig Mist. Es entscheidet nicht über unsere Beziehung. Das ist, habe ich ja am Anfang gesagt. Es entscheidet nicht über unsere Beziehung. Trotzdem ist es ihm nicht egal. Er findet das richtig Mist. Das ist das Erste, was wir irgendwie mal begreifen müssen. Ich befürchte, dass wir anders als vor 500 Jahren ein Martin Luther, der ist reingekommen in eine Welt, die eigentlich gepackt war vor der Furcht davor, verloren zu gehen. Und das hatte bei denen dann irgendwie verschiedene Aspekte, so von Hölle und Fegefeuer, und das eine konnte man vom anderen auch gar nicht so richtig unterscheiden, und auf jeden Fall war es ein bisschen zu warm und ein bisschen unangenehm und so, und hatte auch eine ziemlich lange Zeitperspektive, ne? Und dieses ganze Ding, ne, das war in der ganzen Gesellschaft, war das da. Alle hatten sie Angst. Alle. Und dann kam Luther und hat beim Lesen der Bibel für sich erst eine Entdeckung gemacht, und diese Entdeckung hat er anderen Leuten erzählt, und er hat gesagt, Gott ist gekommen und hat wirklich Menschen gerettet. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Das ist ja heute eine völlig andere Situation. Wir sind heute in einer Gesellschaft, die, was solche Fragen angeht, ja total angstfrei im Großen und Ganzen sich bewegt. Also es sei denn, man hat eine deutlich religiöse Prägung irgendwie von zu Hause mitgekriegt, aber da ist bei dem Durchschnittshamburger die Gefahr gering. Also ne, wir haben heute einen ganz anderen Background, und der Background, den wir heute haben, ist, dass wir eigentlich in einer verhandelbaren Ethik leben. Ja? Also eigentlich ist der ethische Anspruch, den wir an uns haben, 2% besser zu sein als unsere Nachbarn. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Das macht uns moralisch zu ordentlichen Leuten. Ja? Also wir gucken uns zwar andere an, die nochmal wesentlich moralischer bestimmte Sachen machen, aber tief innen drin hoffen wir, dass sie im Geheimen doch ganz schlimme Sachen machen, weil dann müssten wir uns ja an ihnen orientieren. Also 2% besser als die Nachbarn, das reicht. Ja? Also wenn die Nachbarn die Kinder verprügeln und wir unserem Kind nur einen Klaps auf den Hintern geben, dann sind wir auf jeden Fall moralisch besser. Ja? Das ist die Ebene, wie bei uns Ethik verhandelt wird in unserer Gesellschaft. Das heißt aber auch, dass unsere Gesellschaft irgendwie tief innen drin beschlossen hat, und Gesellschaft ist ja nicht die Gesellschaft, sondern das sind wir, ich. Etwas in mir sagt, dass es so etwas wie richtig, richtig und richtig falsch gar nicht gibt. Es gibt eine tief in mich reingepflanzte Stimme, die wurde mir vermittelt durch die Gesellschaft, die wurde mir vermittelt durch die Schule, wird mir vermittelt durch Medien ohne Ende. Es gibt eine tief in mich reingepflanzte Stimme, die sagt, so richtig, richtig und so richtig falsch gibt es gar nicht. Sondern es gibt ein bisschen richtiger und ein bisschen falscher und irgendwie sowas. Verhandelbar. Petrus würde sagen, Quatsch. Natürlich gibt es Bosheit. Man muss ja nur in den Spiegel gucken. Petrus würde sagen, also, wie weit muss man eigentlich gekommen sein, um nicht mehr zu erkennen beim Blick im Spiegel, dass im eigenen Herzen etwas ist, das ist abgrundtief böse. Wie weit muss man eigentlich gekommen sein? Wie weit muss man eigentlich gekommen sein, dass man beim Blick in den Spiegel nicht mal feststellt, dass es da etwas gibt, das ist total gefangen in Lüge. Betrug, was hier als Wort drin steht. Und jetzt könnte man durch all diese Sachen so durchgehen. Einige werden, denke ich, beim Thema Neid sofort merken, ja, das kenne ich, dieses Lebensgefühl. Petrus sagt, legt das alles ab. Legt das alles ab. Ihr seid gerettet worden. Gott hat sich zu euch gewandt. Also wie man das ganz praktisch macht, das können euch andere hier in der Gemeinde erklären. Das ist jetzt heute nicht mein Thema. Gott hat sich zu euch gewandt und ihr seid eingestiegen in eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, so unfassbar das ist. Und weil das passiert hat, deshalb legt nun ab Bosheit und Trug und das ganze Paket. So, das ist das Erste. Gott will das wirklich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn das Gott wirklich will, dann verurteilt das unser Leben in einer Tiefe, die wir uns fast nicht ausmalen können. Der Einzige, der in diesem Universum das Recht hat, zu urteilen über unser Leben, sagt, das muss anders werden. Und es verurteilt uns bis in die Tiefen unserer Existenz. Es gibt einen Text im Neuen Testament, die Bergpredigt, Matthäusevangelium 5 bis 7. Wer noch nie die Bibel gelesen hat, ist ein guter Einstieg, so diese drei Kapitel zu lesen. Da begegnet man so der Wucht Jesu Christi. Da redet er drei Kapitel lang und das ist irgendwie, das ist wie ein Orkan. Wenn man das so liest, wenn man das so merkt, was so in seinem Herzen brennt und wie zentral die ganzen Dinge sind, die er uns ans Herz ranlegen will, da merkt man so, boah, damit mit Jesus ist nicht einfach so ein bisschen anderes Ding gekommen. Sondern Jesus kommt und bam, bam, bam. Ne, so. Und wenn man die Bergpredigt liest, dann kann man sie lesen als eine Aufforderung, tatsächlich so zu leben, wie Jesus das will. Es gibt so einen innerchristlichen Konsens, der sagt, das packen wir alle nicht. Nur mal so für die anfangen, das zu lesen und denken, dass es Christen gibt, die das leben. Ne? Also so, es gibt so einen innerchristlichen Konsens, das schaffen wir nicht. Ne? Und es gibt eine Menge Ausleger dieser Passage, dieser drei Kapitel, die sagen, eigentlich hat Jesus das nur gesagt, hat diese drei Kapitel so gesagt, damit wir erkennen, zutiefst erkennen, dass wir verlorene Menschen sind. Wir sind in den Augen eines heiligen Gottes verlorene Menschen. Wir gehen so dermaßen vorbei an dem, was Gott von uns will, dass es uns das Herz zerreißen kann. Und jetzt eine Beobachtung. Das steht so nicht in der Bibel, aber das, so beobachte ich das. Ich kenne eine Menge Leute, die werden irgendwann im Laufe ihres Lebens Christen, indem sie sich der Güte und der Liebe Gottes zuwenden. Und irgendwie erkennen, Gott tut mir gut. In Gott bekomme ich Antworten für, wo komme ich her, wo gehe ich hin und so weiter. Manche werden Christen, geben das dann später auch ehrlicherweise zu, weil sie die anderen Christen so nett finden und weil sie auch irgendwie dazugehören wollen zu diesem Verein. Ich meine, manche von uns haben deswegen irgendwie mit Fußballspielen angefangen, weil die anderen auch Fußball gespielt haben. Na, also warum soll das beim Christen nicht so sein? Und dann steigt man ein in diese Beziehung mit Gott und man fängt an, mit ihm Leben zu teilen, mit ihm das Herz zu teilen. Und wenn man dann nicht also ein Blödmann ist oder ein Lügner oder blind ist, also innerlich blind ist, dann kommt man eigentlich irgendwann an den Punkt, wo man merkt, ich bin ein verlorener Mensch. Manche erleben das erst Jahre, nachdem sie Christen geworden sind. Manche erleben sowas Jahrzehnte, nachdem sie Christen geworden sind. Und ich will das gar nicht so richtig sortieren, wenn ich jetzt irgendwie mir das so angucke und frage, so, ja, was ist denn jetzt mit, ist der jetzt hier Christ, wo er irgendwie sich der Liebe Gottes zugewendet hat, oder ist er hier Christ, wo er erkennt, ich bin verloren, ich brauche einen Retter, Jesus, also irgendwie so, ne, wo wird denn jemand Christ? Ich will das gar nicht entscheiden, ich muss das auch nicht entscheiden. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir für uns merken, was ist eigentlich das, wo ich stehe? Habe ich eigentlich irgendwann in meiner Biografie mal wirklich begriffen, dass ich ohne Jesus ein verlorener Mensch bin? Und dass es völlig irrelevant ist, ob ich besser bin als meine Nachbarn, vielleicht sogar besser bin als die anderen Gemeindemitglieder, vielleicht besser bin als irgendwelche netten sozialpädagogischen Vereine, die sich in Hamburg so tummeln. Habe ich das irgendwann mal begriffen, dass ich ohne Jesus ein verlorener Mensch bin? Und da reicht so ein Vers. Da reicht einfach so ein simpler Petrusvers. Wenn ich den ordentlich genug durchkaue, kauen heißt in meinem Fall, dass ich sowas versuche in der Regel auswendig zu lernen. Ich bin nicht so gut im Meditieren. Einige haben da irgendwie mehr Gene als ich. Also wenn ich mich zwinge, mit einem Bibelvers mich auseinanderzusetzen, bis er anfängt, in mir irgendwie Wurzeln zu schlagen oder so, mache ich das in der Regel, indem ich Verse oder Abschnitte oder so auswendig lerne, um mich zu zwingen, bei dem Text zu bleiben. Das ist Gottes ewiges Wort. Also nichts gegen den Spiegel und nichts gegen die Tagesschau, aber das ist Wahrheit. Ich höre das, ich höre den Anspruch Gottes, er will das wirklich. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich hoffentlich vor Gott zerbreche und sage, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Wenn du diesen Punkt nicht kennst, dann schüttel das heute nicht ab und sag, naja, manchen geht es so und anderen geht es so. Du wirst in deiner Beziehung zu Gott nicht weiterkommen und noch viel schlimmer, du wirst in der Entwicklung deines Lebens nicht weiterkommen, wenn du diesen Punkt nicht hast, wenn du diesen Punkt nicht durchlebt hast. Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Das ist nicht so wie das unaufgeräumte Zimmer, das mich nervt. Gott ist nicht einfach nur genervt. Gott hasst Sünde. Und mitten in diesem unaufgeräumten Zimmer sieht er mich und mich liebt er. Wie er das beides in einem zusammenkriegt, ist nicht so einfach. Aber wer Kinder hat, der kennt dieses durchaus ineinandergreifende Gefühl. Also das Erste ist, Gott will das wirklich von mir. Das Zweite ist, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. So, das Dritte ist, Gott will das trotzdem von mir. Versteht ihr, wir können, wenn wir hier stehen bleiben, ich schaffe das nicht. Und wir mit den Schultern zucken. Ja? Na toll, das ist ja wirklich, da, also bist du philosophisch schon mal 3 Schritte weiter. Ja? Aber da stehen zu bleiben, das ist ja richtig tolles Lebensgefühl. Ja? Also Gott will was von mir und ich pack's nicht. Also wenn du dieses Lebensgefühl lang genug kultivierst, dann prophezei ich dir, das ist die sicherste Methode, ein unglücklicher Christ zu sein. Also Gott will was von mir, ich schaffe das nicht. Und das Dritte ist, Gott will das trotzdem von mir. Gott will das trotzdem von mir. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden. Jetzt erst. Wenn wir versuchen, von diesem ersten Punkt, Gott will das von mir, rüberzuspringen auf den dritten Punkt, Gott will das wirklich von mir. Ey, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Viele, die christlich sozialisiert groß geworden sind, denen geht das so ein bisschen so. Weil die mussten ja nie wirklich sozusagen die Scherbenhaufen ihres Lebens wahrnehmen. Ja? Man hat ihnen ja schließlich schon von hier an gesagt, dass Jesus dich lieb hat. Ja? So und also, ne? Und dann ist Christsein so anstrengend. Das ist so, so anstrengend. Also Gott will das trotzdem von mir. Übrigens, wenn man diesen Punkt überspringt, ja, dann haben wir alle trotzdem irgendwie so in unserem Kopf so ein Ding, dass wir sagen, naja, bis hier ungefähr ist die Grenze, über die muss ich moralisch rüber. Dann ist zwar immer noch manches ein bisschen unsauber, aber wir nennen das nicht unsauber, sondern das ist dann sowas wie, das ist halt meine Persönlichkeitsstruktur. Oder das ist sowas wie, so bin ich halt. Oder weißt du mein Elternhaus? Oder also es, ist so, es gibt da eine Menge Varianten von, ne, also ich über dieses, wenn ich komme halt nur bis hier. Und dass ich bis hierhin gekommen bin, ist erstmal schon mal ganz beeindruckend. Also jetzt kommen wir wieder in den normalen Rennen. Ne? Also Gott will was von mir, ich schaffe das nicht. Gott will das trotzdem von mir. Jetzt wird spannend. Jetzt ist der Punkt, wo sich entscheidet, ob mein Christsein Spaß machen soll. Jetzt ist nämlich der Punkt, wo wir uns zu Gott umdrehen und sagen, gib mal Gas. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich sowas von. Ich brauche dich. Weil ich komme an die Grenzen meiner Persönlichkeit. Ich komme an die Grenzen dessen, was mit meinem familiären Hintergrund möglich ist. Ich komme an die Grenzen von dem, was meine gesellschaftliche Begrenzung ist. Ich komme an Grenzen, die sind wie Stahlbeton. Und ich stehe jetzt hier mit meinen kleinen Fingernägelchen und kratz. Ich komme hier nicht weiter. Und solange ich noch kratze, ist das, nein, das ist gruselig. Kratzen ist gruselig. Kratzen auf Stahlbeton, nein. Wichtig ist, dass du irgendwann dich umdrehst zu Gott und sagst, Gott, ich brauche dich wirklich. Manche von uns denken, dass Jesus der Retter ist. Das hat irgendwie was zu tun mit, wir springen rein in ein neues Leben und dieses neue Leben ist eigentlich wie das alte, nur plus Gott. Und plus nette Leute und irgendwie sowas. Ne? Aber so. Ne? Aber das ist es nicht. Sondern Gott ist gekommen, uns zu retten von allem. Er rettet mich vor mir selbst. Und ich weiß, dass einige nicht verstehen, wovon ich jetzt rede, aber für mich ist es eines der besten Botschaften, die mich in meinem Leben erreicht hat. Gott rettet mich vor mir. Wenn einige hier anfangen würden zu sagen, ey, ich erzähle euch mal, was ich alleine heute an Gedanken hatte, Ideen hatte, potenzielle Dinge, die ich so tun könnte, die mir so einfallen, so im Alltag. Ja? Manche von euch würden bleich werden. Einige von uns werden bleich beim Blick in den Spiegel. Gott rettet uns vor uns selbst. Gott will das wirklich, dass wir das alles leben. Und das ist der Punkt, wo es in meiner Verzweiflung mich umdrehen kann zu Gott und sagen kann, Gott, ich will das auch. Ich will ein, lass es mich mal an diesem ganz simplen Beispiel machen, ich will ein neidfreies Leben leben. Ja? Ey Mann, da sieht man aus wie Angelina Jolie. Ja? Dann kriegt die auch noch so einen Mann ab. Verdient Millionen. Und kommt auch noch mit ihren Kindern zurecht. Ja? Neidfreies Leben. Ja? Wünsch ihr alles Gute. Freu dich nicht heimlich mit, wenn dann Dinge nicht so funktionieren. So, na, also. Die hatte bestimmt eine schwere Kindheit, hatte sie übrigens wirklich. Die hat pornografische Sachen gemacht. Das fängst du so früh nur an, wenn du eine gruselige Kindheit hattest. Und so weiter, ne? Neidfreies Leben. Aber Angelina Jolie und Brad Pitt, die sind ja so weit weg, ja? Das ist ja gar nicht. Nein, die spannende Frage ist, ob du dich von Herzen mitfreuen kannst, wenn dein Nachbar so ein bisschen geileres Auto hat als du. Ja? Kannst du dir das angucken und dich mit ihm wirklich freuen? Ja? Und das ist das Spannende eben daran, an dem, was Gott von uns will. Glaub mir, es fühlt sich gut an. Es ist viel schöner, sich mit jemand anders zu freuen, als auf jemand anders neidisch zu sein. Es ist viel schöner. Es ist toll, mit einer mäßigen Ehe irgendwo hinzugehen, wo Leute Silberhochzeit feiern und ihre fantastische Ehe zelebrieren. Und die ganze Zeit da rumturteln. Ja? Es ist toll, sich mit ihnen mitzufreuen. Du kannst dir diesen Abend auch versauen, kannst da sitzen und kannst sagen, ah, toll, toll. So, na, ihr wisst, also so, ne? Also, was Gott von uns will, das will er wirklich. Er will es. Wir schaffen das nicht. Er will es trotzdem. Und jetzt können wir uns umdrehen zu Gott und können sagen, Gott, ich will heilig sein, wie du heilig bist. Und was ich dazu brauche, bist du. Du selber. Nichts anderes hilft mir. Manche von uns haben da leider Probleme mit. Einige von uns zum Beispiel haben eine Menge Selbstdisziplin mitgekriegt und leben deswegen in der Illusion, dass mit noch mehr Selbstdisziplin die Sache läuft. Nee. Manche von uns haben es gut. Keine Selbstdisziplin. Ja? Dann seid ihr viel schneller an dem Punkt, wo ihr sagt, ich pack's nicht. Ja, ihr lacht. Manche wissen genau, wovon ich rede. Manche wissen auch, dass das Monster in ihrem Leben eigentlich Selbstdisziplin ist. Dass sie so unglaublich gut da drin sind, ihren Rahmen zu halten. Dass sie so unglaublich gut da drin sind, die verschiedenen Sachen zu arrangieren in ihrem Leben. Aber was man nicht arrangiert kriegt, ist das eigene Herz. Das kriegt man nicht arrangiert. Das eigene Herz kriegt man auch mit Selbstdisziplin nicht auf die Reihe. Was das eigene Herz braucht, ist ein Retter, ist ein Erlöser. Und nicht nur einmalig da irgendwann so in dem einen Moment, wo wir irgendwie feuchte Augenwinkel hatten oder vielleicht sogar feuchte Klamotten bei der Taufe oder irgendwie sowas, ne? Sondern nein, jetzt. Es gibt einen Gott, der Himmel und Erde und Svens geschaffen hat. Und dieser Gott kommt und bietet mir an, Sven, wir lösen dein Neidproblem. Das wird jetzt ungefähr 37 Jahre dauern. Das wird hart werden. Aber es wird der Tag kommen, da wirst du nicht mehr neidisch sein. Und der Gott des Alls setzt sein breitestes Lächeln auf, sein strahlendstes Lächeln und sagt, Sven, es lohnt sich. Es lohnt sich. Egal wo du bist in deiner Nachfolge mit Christus, egal wo du bist, ob du vor 2 Tagen angefangen hast, das erste Mal zaghaft zu beten oder ob du seit 37 Jahren dabei bist und die Bahn hältst. Ja? Wir stehen alle in der Gefahr, dass wir an einer bestimmten Stelle aufhören. Dass wir an einer bestimmten Stelle sagen, ja, so ist das halt. Und das will Gott nicht. Christsein ist nicht ein ich bin drin oder ich bin draußen. Christsein ist, ich bewege mich auf Christus zu. Ich will ihm näher kommen und näher kommen und näher kommen. Ich will mich in ihm verlieren. Das werde ich nie so ganz, ganz, ganz schaffen, aber doch, das will ich. Ich will ihm näher und näher und näher kommen. Das ganze Reden der deutschen Mystik des Mittelalters, ne, mit Gott verschmelzen, ich in ihm, er in mir. Und da gibt es so viele alte Kirchenlieder, die das versuchen so ein bisschen zu thematisieren und einige neuere Lobpreislieder fangen da wieder mit an, denken, dass sie das neu erfunden haben. Na, also so diese ganze Grundidee, die finden wir in der Bibel. Gott will wirklich mit uns zusammenkommen, uneingeschränkt. Gott will wirklich mit uns zusammenkommen. Und in diesem Ganzen kommt dann noch dazu, dass wenn ich die Bibel aufschlage und Gott frage, wer bin ich eigentlich in deinen Augen? Ist ja die einzig wichtige Frage in der Frage, wer bin ich? Ist ja völlig egal, was ich denke, wer ich bin. Oder was meine Nachbarn denken, wer ich bin. Also das ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Ne? Also die Frage ist doch, was denkt Gott, wer ich bin? Und wenn ich die Bibel aufschlage und mich frage, na, wer bin ich denn als Christ? Dann antwortet mir die Bibel, du bist Christus. Die Bibel sagt mir, du bist ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Und das also zieht sich durch das Neue Testament durch, unfassbar. Also kaum ist Jesus gestorben, auferstanden, ne, so auf einmal so bam, ne, lauter Briefe und Zeug und alles wird geschrieben und immer wieder wird gesagt, Neues ist geworden. Aber dieses ganze Neue kriegt seinen Ausdruck darin, dass wir unsere Bosheit ablegen und allen Trug ablegen und unsere Heuchelei und unseren Neid und unsere üblen Nachreden. Da kriegt es seinen Ausdruck. Also es ist ja mit das Unangenehmste, wenn hochgeistliche Leute dir die ganze Zeit davon erzählen, wie Jesus ihr Leben durchdringt. Und du merkst, es sind eigentlich Tratschtaschen. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Im selben Petrusbrief, die Bibelstelle haben wir nicht drauf, im selben Petrusbrief wird was deutlich, was Gott auch mit all dem will. In Vers 9 im selben Kapitel heißt es, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das ist komisch. Also, ne, stell dir mal vor, ne, jemand steht bei dir vor der Tür, ne, so Anzug, Schlips, ne? Sie sind auserwählt. Ne? Also so ungefähr möchte ich euch das jetzt vorstellen. Ne? So ein bisschen so. Ne? Also ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Und jetzt kommt eine Formulierung. Ihr seid ein königliches Priestertum. Der Rest, der ist auch nett. Ne? Heilige Nation, Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Schnick, schnack, egal. Königliches Priestertum. Ja? Also, Gott sieht mich und sagt, du bist mein königlicher Priester. Oder mein Priesterkönig, ist egal. Das ist, geht beides. Gott sieht mich und sagt, boah, Sven, ne, du bist meine Repräsentanz in dieser Welt. Aber sowas, König, Priester, ne, so, also, ne, fallen ihm noch ein paar andere Begriffe ein, so, ne? Und deswegen sollte uns so ein Vers auch Mut machen. Gott will das wirklich von uns, weil etwas in Gott uns das auch zutraut. Ich weiß nicht, wie häufig du an irgendeiner Stelle gesagt hast, ich schaff das nicht. Ich pack das nicht. Und das hat manchmal so dieses Depressive, ich pack das nicht. Dieses Achselzuckende, ich pack das nicht. Ne? Das 173. Mal irgendwie auf den falschen Seiten im Netz unterwegs gewesen. Ne? Und irgendwann sitzt man da, Achselzucken und sagt, so ist halt das Leben. So ist das halt. Andere kriegen das hin. Klar, alle anderen kriegen das hin. Ne? So andere kriegen das hin, ne? Nur ich krieg das nicht hin. Gott stellt sich in dein Zimmer rein und sagt, Sven, du bist ein königlicher Priester. Und jetzt lass uns daran arbeiten, dass du das wirklich bist. Aber ich bin es. Er will mir helfen, das zu leben. Er will helfen, dass ich dem entspreche. Dass ich nicht eines von den schwarzen Schafen von den Royals bin. Nein, ich bin Royal. Ne? So. Ich bin's. Nicht wegen Sven, sondern weil mein Vater im Himmel mich sein Kind nennt. Und er ist nun definitiv der König der Könige und der Herr der Herren. Er ist es nun wirklich. Wegen ihm bin ich königlich. Von ihm her bin ich ein Priester für diese Welt. Ich bin eine Brücke zwischen dem ewigen Gott und einer verlorenen Welt. Ich bin ein Priester. Ich bin ein königlicher Priester. Gott will etwas von mir. Er will, dass ich alle Bosheit ablege, allen Trug, alle Heuchelei und Neid und übles Nachreden. Ich wünsche euch das, wenn ihr das noch nicht erlebt habt. Ich wünsche euch den Zusammenbruch. Es braucht irgendwann diesen Moment, wo wir verzweifeln über uns selbst in aller Tiefe. Ich kenne keinen Christen, der das wirklich abkürzen kann. Wir brauchen das zu begreifen, dass Gott das immer noch von uns will. All diese Dinge, die wir nicht können. Und wir brauchen das, dass wir uns umdrehen zu Gott und sagen, Gott, ich brauche dich wirklich. Ich brauche dich nicht als kleine Friedensunterstützung in meinem belasteten Alltag. Sondern Gott, ich habe eine Mission in dieser Welt. Ich bin ein königlicher Priester. Und ich versage permanent darin, das zu sein. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du aufpasst auf meinen Mund. Ich brauche dich, dass du aufpasst auf mein Denken, auf mein Herz, auf... Ich brauche dich. Und es ist schon ein bisschen irritierend, damit höre ich jetzt auf, es ist schon irritierend, ne, dass wenn wir sagen, ich brauche dich, dass er sagt, Sven, mein Erlöster, mein Geheiligter, mein Geliebter, das sind alles Sachen, die in der Bibel drin stehen. Also steht doch mit deinem Namen da drin, also ohne Namen, aber egal, ihr wisst. Ne? Das ist schon irritierend. Aber in dieser Spannung leben wir unser Christsein. Dass wir das irgendwie ertragen müssen, dass wir mit unserem unaufgeräumten Zimmer zu Gott uns umdrehen und sagen, ich kriege mein Zimmer nicht aufgeräumt. Und Gott guckt in mein Zimmer und sagt, also fantastisch, wie du das machst. Das ist eben das Irritierende. Wir denken, dass das, wie wir leben, uns irgendwie einsortiert, wie dicht oder wie weit wir weg von Gott sind. Aber für Gott tut es das nicht. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Er will tatsächlich, dass wir anders leben, aber das ändert von seiner Seite nichts. Von seinem Herzen zu meinem Herzen. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dich für mich bitten und für die ich jetzt auch mitbeten darf, dass wir unser Herz immer wieder neu vor dir niederlegen können und Gott, dieses trotzige und verzagte Ding. Herr, wir wollen dir das zutrauen, dass du damit zurechtkommst. Ich möchte dich bitten, wo ich mich einrichte in einem bestimmten Level von Christsein, in einem bestimmten Level von Lästern, aber nicht zu doll und so ein bisschen bösartig, aber nicht zu schlimm und diesen Dingen. Gott, auch an dieser Stelle möchte ich dich erleben als meinen Retter. Zu dir schreie ich aus der Tiefe meiner Nacht. Für manche hier möchte ich dich bitten, dass du sie bewahrst vor den falschen Tröstungen ihrer Freunde. Vor denen, die ihnen irgendwie zusprechen, dass man das halt auch so nur hinkriegt. Gott, ich danke dir, dass du größer von uns denkst. Dass du deine Erlösung so viel tiefer in uns verankerst, als wir das manchmal wahrhaben wollen. Und ich möchte dich jetzt für die bitten, die an so einem schlichten Bibelvers an einer Stelle schon sehr konkret werden können. Die einen bestimmten Trug, eine bestimmte Lüge, eine bestimmte Bosheit, die zu tun haben mit den Dingen, die in die Dunkelheit weisen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen neu begegnest. Dass du ein Erlöser bist. Einer, von dem Hoffnung ausgeht ohne Ende. Der eine Perspektive für unser Leben hat. Ich möchte dich für die bitten, die an einer konkreten Stelle Heuchelei ablegen wollen. Die sich neu entscheiden, ehrlich zu werden. Ich möchte dich für die bitten, die an einer konkreten Stelle brennen vor Neid. Begegne Menschen. Mach ihnen Hoffnung. Gib ihnen Mut, sich neu wieder zu dir umzudrehen und an deine Hand zu kommen und weiterzugehen. Gott, wir brauchen dich. Und Gott, wir brauchen dich für die dunkle Nacht. Erbarm dich, du Heiland der Welt. Amen.